Der Kampf gegen rechts ist immer ungehemmter geführt worden. Jeder war schon mal Nazi, jeder war schon mal Faschist.
Ich glaube, die Leute wollen wieder Patriotismus und sie wollen nicht, dass aller Patriotismus gleichzeitig Nazi ist.
Was mich frappiert hat während der Corona-Jahre, dass den Leuten nicht aufgefallen ist, wie sie strukturell totalitär zu argumentieren beginnen. Was sich doch gerade mächtig bahnt, durch diese Freiheit der Entscheidung, die Freiheit des Bekenntnisses, die Freiheit, sich auch als Deutscher wohlzufühlen.
Sehr geehrter Herr Kubitschek, es freut mich, dass Sie den Weg zu mir ins Auf-Ein-Studio gefunden haben.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir werden heute versuchen, das Interview, das Gespräch zu nutzen, um auch mal in die Tiefe zu gehen, was diese ganze Argumentation, diese Rechtsextremismuskeule, aber auch den Schuldkult und andere Themen betrifft. Und Sie sind als Verleger ja einen sehr eigenwilligen Weg gegangen, dass Sie Bücher herausbringen, die sich auch tatsächlich mit deutscher Geschichte aus einem anderen Blickwinkel mit den Mechanismen der geistigen Besatzung beschäftigen, wo sie auch den Anspruch stellen, dass sie Dinge grundsätzlich angehen. Und deswegen, denke ich, ist dieses Gespräch auch geeignet, dass wir grundsätzlich über manche Ereignisse sprechen, die den Leuten, den Zuschauern vielleicht nicht so in der Tiefe klar sind. Sie werden ja vielfach in den Medien als Höcke-Berater, als Strippenzieher im Hintergrund oder auch als Schlüsselrolle bezeichnet. Wie würden Sie sich denn sehen?
Ich bin Verleger und jeder Verleger legt Wert darauf, dass seine Bücher, also die Bücher, die er verlegt, die er mit seinen Autoren zusammenarbeitet, gelesen werden und dass sie Wirkung entfalten. Und wir haben das Glück gehabt, als Verlag vielleicht auch den richtigen Riecher, Themen so zu besetzen und in Buchform zu präsentieren, dass am Ende daraus eben Literatur und Lektüre wurde, die unter anderem von der AfD genutzt wird für die eigene Argumentation und für den weltanschaulichen Unterbau. Und das ist im Grunde schon das ganze Geheimnis, dass dazu eine enge persönliche Freundschaft oder Bindung zu Höcke hinzukommt. Das ist sozusagen Beiwerk. Aber vor allem würde ich mich als Verleger und Publizist beschreiben.
Sie haben sich ja immer wieder, auch zwangsläufig, aufgrund von verschiedenen Vorwürfen mit dem Thema Rechtsextremismus und den damit verbundenen Mechanismen beschäftigt. Wenn jetzt in Thüringen mehr als 30% der Menschen die AfD wählen, dann sind die in den Augen mancher medialer Kommentatoren, aber wahrscheinlich auch in den Augen des Verfassungsschutzes, allesamt Rechtsextremisten oder Leute, die zumindest Rechtsextremisten dulden und wählen. Jetzt brauchen wir nicht weiter, glaube ich, darüber sprechen, dass das natürlich ein gezieltes Framing in eine Richtung ist, eine begriffliche Bevormundung, aber glauben die Systemparteien oder die Systemmedien, die auf diesen Zug jetzt aufgesprungen sind, tatsächlich, dass sie damit den weiteren Vormarsch der AfD stoppen können? Oder sind die so in ihrer eigenen Blase gefangen, dass sie das, was sie sagen, glauben, weil sie einfach besessen sind? Oder wie würden Sie das sehen?
Also es ist von allem etwas. Ich bin davon überzeugt, dass es auf der Seite der Altparteien oder Kartellparteien, wie wir sagen, durchaus Leute gibt, die sich wirklich Sorgen machen darüber, dass eine Alternative entsteht, die rechts der Mitte agiert. Und wir sind da ja im Grunde schon im historischen Feld. Rechts ist so diskreditiert worden und fast kriminalisiert worden als Begriff, dass daraus tatsächlich Angst entstehen kann. Es gibt dann aber auch Leute, die sich sehr bewusst darüber sind, dass sie eine Keule verwenden. Also dass das Wort Rechtsextremist, rechts reicht eben nicht mehr aus, sondern Rechtsextremist, im Grunde die Vorstufe zum Nazi oder zum Neonazi ist und dass man damit eine sogenannte emotionale und begriffliche Hürde aufbaut, über die, so hofft man, nicht jeder springt, um alternativ zu wählen oder sich alternativ zu bekennen oder sich alternativ zu beteiligen. Was wir jetzt gesehen haben, das ist in den Ostbundesländern, also auch in der Region beispielsweise, in der wir leben, im Süden Sachsen-Anhalts, diese emotionale Hürde im Grunde abgesenkt ist auf Schwellenhöhe. Also der Durchschnittsnachbarbürger lässt sich davon nicht mehr schrecken. Es ist auch so, dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Und ein Grund dafür ist schon auch die inflationäre Verwendung dieses Begriffs. Der ist zu breit gestreut verwendet worden von zu viel zu eifrigen Leuten, die im Kampf gegen rechts sich im Grunde fast auf den Füßen standen und dachten, dass dieses eine Schwert, das mal ganz gut funktioniert hat, eben immer wieder funktioniert. Und diese Rechnung geht mittlerweile zumindest im Osten nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Österreich ist, ob das überhaupt je so scharf war. Mhm. Im Westen verfängt das schon noch stärker, aber auch dort hat man schon Scharten in der Klinge.
Mhm. Ja. Also ich denke, dass es in Österreich sehr ähnlich ist, nur mit dem Unterschied, dass diese Rechtsextremismuskeule wahrscheinlich schon länger inflationärer angewendet wurde. Das war ja bei Jörg Haider schon vor Jahrzehnten so. Das war dann mit der FPÖ-Regierung 2017 so. Und das hat sich abgenutzt relativ schnell. Und ich denke, in der Bundesrepublik war spätestens mit Corona der Zeitpunkt erreicht, dass es so inflationär angewendet wurde, dass es schwierig wurde. Wenn wir, jetzt hatten wir ja dieses furchtbare Messerattentat in Solingen und reflexartig kamen sofort die ersten in den Kommentarspalten und sagten, ja, regt euch nicht über Solingen auf, da gab es ja auch neulich einen rechtsextremen Brandanschlag. Ja. Mhm. Dann habe ich nur ganz ein kurzes Video dazu gemacht, dass erstens zu dem sogenannten rechtsextremen Brandanschlag ganz viele Ungereimtheiten bestehen, wo man bis heute nicht weiß, gibt es ja schwere Anschuldigungen gegen die Geheimdienste. Und auf der anderen Seite ist das halt schon sehr, sehr lange her. Ja. Und da war das damals ja noch die Zeit in den 80er, 90er Jahren, dass man Leute, die tatsächlich Gewalt ausübten, ja, ob das jetzt Skinhead-Horden waren oder ob das Brandanschläge oder ähnliches waren, das waren die Extremisten. Aber Leute, die rechte Politik machen wollten oder patriotisch oder Nationalgefühl, das war nicht extrem. Und wann hat denn das begonnen, also, in Ihrer Wahrnehmung, dass das so schlimm ausgereizt wurde?
Also im Grunde haben wir da mehrere Schichten. Ja, also Sie haben das vorhin angesprochen, wenn mal in einem Bundesland wie Thüringen ein Drittel der Wähler, die zur Wahl gehen, die AfD wählen, dann beginnt für diejenigen, die etwas dagegen haben, der begriffliche Eiertanz. Also wir haben das noch am Wahlabend ja erlebt, dass sozusagen umgeschwenkt wurde auf die Formulierung, dass die CDU der Sieger unter den demokratischen Parteien sei. Oder dass man mit allen demokratischen Kräften jetzt gemeinsam versuchen muss, eine Regierungsbildung hinzubekommen. Oder wenn Sie den Podcast der beiden BRD-Größen Lanz und Brecht sich ab und an anhören, die haben auch über den Osten jetzt gesprochen, die sprechen eben davon, ob Thüringen, in Thüringen die Demokratie noch gerettet werden könne. Mhm. Und das ist ja an sich schon eben der berühmte Eiertanz, weil wir hier ja eine demokratische Wahl haben, in der sich eben ein Drittel für eine Alternative entschieden hat. Das heißt also, ein Drittel des Demos hat entschieden, dass hier eine Alternative nun zum Zuge kommen solle. Und aus dieser Begriffsverwirrung kommen diejenigen, die etwas gegen die alternative Art zu denken, zu wählen und zu leben haben, kommen die nicht mehr raus. Mhm. Das ist das Erste. Also das werden Sie sehen, dass hier auch, glaube ich, ein Teil der Publizisten ganz hellhörig sitzt und sich überlegt, ob nicht eine Antibegrifflichkeit her müsse, damit man dieses Problem nochmal sprachlich anders in den Griff bekommt. Ja. Das Zweite ist eben die inflationäre Verwendung. Und Sie haben recht, Ende der 80er, Anfang der 90er, nach der Wende, nach dieser ganz kurzen Phase, in der die Linke, sage ich jetzt mal, oder meinethalben auch die BRD-Mitte paralysiert war von der Wende, also dass die dann doch kam und dass dieses Deutschland wieder größer ist als zuvor, dass nach einer ganz kurzen Phase der Paralyse die Faschismuskeule und die Schulderzählung, dieser im Grunde harte Antifa-Jargon als mögliche Waffe gegen diesen Normalisierungspatriotismus entdeckt wurde. Das ist ein Begriff, der damals im Schwange war, Normalisierungspatriotismus. Und dagegen hat man eine wirkmächtige Erzählung gebraucht. Und das ist eben die vom ewigen Nazi, vom ewigen Faschisten, der nur darauf wartet, sowas wie ungebremst wieder loslegen zu können und im Grunde das kleine KZ nebenan zu bauen. Mhm. Und diese Sache hat sich aber eben in den letzten, würde ich mal sagen, 10, 12 Jahren abgeschliffen. Der Kampf gegen rechts ist immer ungehemmter geführt worden in den letzten 10, 12 Jahren. Also jeder war schon mal Nazi, jeder war schon mal Faschist, jeder war schon mal auf einer Stufe mit gewalttätigen Rechtsextremisten. Aber genau dies hat dazu geführt, dass die Wirkmacht dieser Begriffe abgenommen hat.
Sie haben das Beispiel in Thüringen angesprochen mit der Demokratie. Ich glaube, dass die Wortführer im System ja vor allem das Problem haben, dass sie mit dem Rechtsextremismus, mit der Rechtsextremismusdiskussion ja auch ganz andere Felder wie die Demokratiediskussion aufreißen, ohne dass sie es eigentlich wollen. Ich habe im MDR dieser Tage gelesen, dort erklären sie jetzt für die Bürger, was eigentlich mit parlamentarischer Demokratie gemeint ist. Nämlich nicht das, was wir alle immer geglaubt haben, der die meisten Stimmen hat, wird vom Volk gewählt, sondern dort steht, ich zitiere wörtlich beim MDR in den Nachrichten, entscheidend für eine parlamentarische Demokratie ist nicht, wer die meisten Stimmen bei der Wahl erzielt, sondern wer bei der Verabschiedung von Gesetzen im Parlament die Mehrheit stellt. Wer also am Ende des Tages über mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Landtag verfügt. Also das ist jetzt die neue Ausdeutschung der Demokratie. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie 30-40% haben. Wenn alle anderen sich einhängen, dann sind die die Mehrheit und das ist die Demokratie. Hätte das jetzt jemand von der AfD so formuliert oder der Herbert Kickl damals als Innenminister als gutes Beispiel, dann wären ja überall die Alarmglocken angegangen und hätten gesagt, die wollen unsere Demokratie umdeuten.
Klar, das hätte so nach Ermächtigung, Selbstermächtigung geklungen. Also genau. Das Parlament ist mal gewählt und jetzt macht's, was es will, so ungefähr. Das ist ja genau dieser Eiertanz, ne? Also dass die in Thüringen mit Abstand stärkste Partei auf Teufel komm raus von der Regierungsbeteiligung ausgeschlossen
das gab's bleiben noch soll. Nie, oder gab's das schon jemals?
Es gab's, habe ich mich auch kurzkundig gemacht, also gab's schon auf Bundesebene, dass mal eine Partei, die nicht die stärkste Partei war, einen Koalitionspartner fand und mit ihm zusammen dann regieren und den Kanzler stellen konnte. Aber da waren die Unterschiede minimal.
9% sind es jetzt zur CDU, das ist ja gigantisch.
Das, eben, das ist eine völlig andere Ansage. Und dann ist es so, muss man ja wissen, dass die Wahlalternativen vor 30, 40, 50 Jahren ja eben nicht so auseinander waren wie heute. Also CDU, SPD, die immer die Großen waren, haben ja immer das Zünglein an der Waage gebraucht, die FDP in der BRD, die dann in irgendeiner Weise sowas wie die Mehrheit mit herstellen konnte und dadurch auch im Grunde so ein riesiger Zwerg war. Also die waren ja nie wichtig, aber waren ständig in der Regierung. Und ich glaube, absolute Mehrheit ein, zweimal und dann sowas wie große Koalition ist ja auch ein sehr seltener Vorgang. Und die waren ja alle sehr, sehr dicht beieinander. Also das lief irgendwie auch so fast unpolitisch vor sich hin auf eine Art und Weise. Jetzt haben wir ja politische Zeiten. Das ist ja was ganz anderes, dass also tatsächlich nicht weltanschaulich irgendwie einmütig über Nuancen abgestimmt wird. Klammer auf, was ja bis heute bei den Altparteien der Fall ist. Also wir nennen das immer den Auffächerungstrick. Das ist ja im Grunde wie eine Partei, die sich gegen eine Alternative stellt, immer alle gegen einen und in sich irgendwie so aufgefächert ist, damit es parlamentarisch, demokratisch aussieht oder wirkt. Ja. sondern wir haben es jetzt tatsächlich mit Weltanschauungslagern zu tun. Das klingt dramatisch. Es ist in gewisser Hinsicht auch dramatisch, weil bereits der Schritt hin zu einem normalen Deutschland fast so was wie eine Revolte wäre. Obwohl es keinesfalls irgendwie extrem wäre oder extremistisch. Aber allein die Herstellung von Normalität, und das ist ja das, was die AfD sich sogar in Slogans zum Teil auf die Fahnen geschrieben hat, wäre bereits ein fast revolutionärer Vorgang. Und hier haben wir jetzt eben dann in Thüringen, wieder in Thüringen muss man sagen, diese wunderbare Situation, dass durch diesen durchschlagenden Erfolg der AfD sich die anderen zur Kenntlichkeit entstellen müssen. Also die müssen jetzt zeigen, vor allem die CDU, ist sie zu einem Koalitionsspagat in der Lage, der ihr im Grunde den Leistenbruch zufügt. Also das ist ja eigentlich ausgeschlossen, worüber da gerade gesprochen wird. Oder ist nicht die Basis am Ende doch der Meinung, dass das Votum eindeutig ist? Bürgerliche Mitte, wenn man jetzt die CDU mal so bezeichnen möchte, und rechtskonservative Alternative zusammen würden eine überragende Mehrheit stellen, in Sachsen noch stärker. Mhm. Ja, und das ist eigentlich der Wählerwille. So. Ob jetzt die AfD gut beraten wäre, das zu tun, das will ich ja gar nicht diskutieren. Wir sind ja eben keine Politiker, sondern Verleger. Aber ich kann Ihnen also ganz sicher sagen, dass Höcke und Urban in Sachsen dann und demnächst auch Christoph Berndt in Brandenburg ihre Hausaufgaben in diese Richtung ganz sicher machen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Man hat auch das Gefühl, dass gerade diese Bundesländer, wir hatten ein ausführliches Interview mit allen Beteiligten, ja, und dass die Herangehensweise durchaus weltanschaulich geprägt ist, wie Sie das ja auch jetzt bestätigt haben, und dass man sich dann nicht für billigen Lohn hier verkauft, um kurzfristig mal irgendein Pöstchen zu ergattern.
Genau.
Das Gefühl hat man an sich nicht. Mhm. Wo würden Sie denn sagen, wo verläuft denn die scharfe Trennlinie? Wo ist die Trennlinie zwischen den Weltanschauungen? Kann man das auf den Punkt bringen?
Also man kann das auf verschiedene Art und Weise auf den Punkt bringen, aber ich könnte ja rückbinden an das Thema, über das wir sprechen wollen, also diese geschichtspolitische Frage. Mhm. Und Ich kann sagen, dass die weltanschauliche Linie dort verläuft, wo eine Partei gegen das eigene Volk oder für das eigene Volk Politik macht. Jetzt würde jeder Grüne oder jeder CDUler oder so sofort sagen, er macht ja auch Politik für das Volk, indem er versucht, für das Volk das Klima zu retten oder indem er eben sagt, dass dieses Volk mit der Diversität, die wir mittlerweile im Land haben, also wir würden das Überfremdung nennen, irgendwie eine glorreiche Zukunft vor sich hat oder vielleicht überhaupt eine.
Die ja schon
so, aber die sprechen eben vielleicht jetzt nach Solingen so ein klein bisschen wieder, aber bisher haben sie eben eher von Bevölkerung, wenn überhaupt von irgendwas gesprochen. Also das ist so eine Scheidelinie. Und hinzu kommt, und das ist vielleicht dann ein guter Einstieg nochmal in das Thema, dass es im Grunde Vorzugsrechte gibt, die jeder Deutsche in Deutschland hat oder jeder Österreicher in Österreich und jeder Kameruaner in Kamerun, die er gar nicht erklären muss. Mhm. Also die einfach vorhanden sind. Er ist Deutscher, also ist er in Deutschland zu Hause und dies ist sein Land und er muss sich nicht erklären, warum er der Meinung ist, dass dieses Land auch in 100 Jahren noch das Land der Deutschen sein soll. Mhm. uns in eine Erklärungsnot zu zwingen, darüber, warum das eigentlich so sein muss, ist ein linkes Projekt oder ein Altparteienprojekt oder vielleicht auch ein Zivilgesellschaft, weltanschauliches Projekt, das gegen das eigene Volk argumentiert. Unserer Meinung nach ist das eben nicht erklärungsbedürftig. Und das ist schon eine der Grundlagen der Politik, die die AfD treibt und Grundlage, würde ich jetzt mal sagen, des weltanschaulichen Verlegertums, das wir pflegen.
Jetzt tritt an diese Stelle, in dem Moment kommt wahrscheinlich dann eben diese wie eine Monstranz vor sich hergetragene Schuldkult zum Tragen, wo sie dann bei jeder Gelegenheit sagen, ja, aber wir haben doch aus der Geschichte jetzt endgültig gelernt, der Nationalsozialismus hat alles kaputt gemacht, was wir für Zivilisation gehalten haben und deswegen darf es nie wieder diesen Sündenfall geben und wer sich jetzt noch zum Volk bekennt, der hat nichts gelernt. Wir müssen die Deutschen, das sagen die Grünen ja ganz offen oder haben es in den vergangenen Jahren gesagt, man muss die durchmischen, man muss das auflockern, man muss es durch fremdes Blut weniger aggressiv machen und wir müssen die ganze Welt retten und Deutschland gibt's eigentlich nicht so, wie viele Menschen Deutschland noch verstehen wollen, als Land der Deutschen, Österreich, als Land der Österreicher, mit eigener Kultur, mit auch optischen Ähnlichkeiten, das gibt's einfach nicht. Ja, wie Sie sagen, wir sind in einer Erklärungsnot und wie kann man dem begegnen oder wie begegnen Sie diesem Zugang, der das Ganze auf eine historische Ebene heben möchte, weil daran können wir ja nichts ändern, wir sind ja mit der Erbschuld beladen.
Also es ist natürlich ein ausgesprochen schwieriges Feld. Das ist ja im Grunde so eine Art Tabuzone. Ja, also wenn Sie über die deutsche Schuld sprechen, dann kann man nur dann, wenn der Gesprächspartner ruhig genug ist, um einem zuzuhören und nicht sozusagen sofort wieder die Faschismuskeule zieht und einem versucht, eine überzubraten, also mit so einer moralischen Überheblichkeit, kann man ihm ja zunächst mal versuchen zu erklären, dass es natürlich diese Verbrechen gab, dass sie im deutschen Namen stattgefunden haben und von einer deutschen Regierung ins Werk gesetzt wurden, aber dass es nicht die Deutschen waren, die dieses Verbrechen begangen haben. Und das ist das eine. Also das heißt, dass diese Erzählung vom sogenannten Tätervolk eine unverschämte Verallgemeinerung ist, die also überhaupt nicht der historischen Lage gerecht wird, in der diese Verbrechen geschehen sind. Das Zweite ist, dass man die Frage, ob dieses Verbrechen unvergleichbar oder singulär war, natürlich mit Ja beantworten kann, so wie eben sehr vieles im Grunde unvergleichlich ist oder singulär, aber deswegen nicht sozusagen der eigentliche schwarze Punkt der Weltgeschichte. Auch die Ausrottung der Ureinwohner Amerikas ist ein singulärer Vorgang. Also etwas, was so in seiner Art, wie es gemacht wurde, diese invasive Eroberung eines Kontinents und so weiter, auf eine ähnliche Art kaum woanders stattgefunden hat.
Also die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten ist ja auch einmalig.
Genau, reiht sich ein in Vertreibungsgeschehen, das es immer gab oder immer wieder gab. Aber in dieser Dimension und in dieser Brutalität und mit diesen Opferzahlen nach dem Ende eines Krieges, muss man immer dazu sagen, nicht während eines Krieges, sondern nach dem Ende eines Krieges, ist eben auch im Grunde unvergleichbarer Vorgang. So. Und das heißt also, worauf wir hinarbeiten, das ist ein sowas wie der Einbau dieser Phase, dieser geschichtlichen Epoche, die 12 Jahre gedauert hat in Deutschland, und die tatsächlich mit einer ungeheuren Dynamik und Brutalität gegen Fremde und auch gegen das eigene Volk ablief, dass die in die Gesamtgeschichte unseres Volkes eingebaut wird, weil sie eben nur eine Epoche ist und dass wir damit einen Umgang finden, der das Gedenken daran nicht ausspart, aber die Instrumentalisierung des Gedenkens zu politischen Zwecken beendet. Das ist nämlich das eigentlich Schäbige an der ganzen Sache. Dass das Gedenken zu aktuell politischen Zwecken missbraucht wird und so aufgeladen ist, dass derjenige, der sich hier moralisch in der Vorhand fühlt, mit diesem Argument immer noch Diskussionen beenden kann. Obwohl es ihm eigentlich überhaupt nicht zukommt. Er gedenkt mich vielleicht nicht besser oder schlechter an diese Taten, als ich das jetzt täte. Ja, oder andere, die wir kennen.
Der dritte Punkt, den Einbau in die Geschichte, das ist ja offenkundig vollkommen unerwünscht, denn zumindest auf der Seite der Altparteien und der Medien, denn das ist ja jetzt deren stärkste Waffe momentan noch. Wenn man sich eben ansieht, ja, die Wähler wählen nicht so, wie sie wollen, dann sind sie Rechtsextreme und damit die Fortsetzung der dunklen Geschichte. Gab ja auch einige, die von Mitteldeutschland, Ostdeutschland als Dunkeldeutschland sprachen. Und diese ständige Instrumentalisierung dient ihnen ja dazu, das Thema präsent zu halten und um die heutigen Alternativen und mögliche Lösungsansätze für die Krise zu verunmöglichen, weil damit wird ja alles, was abweicht vom System, sofort als Nazi gebrandmarkt. Das ist ja die These.
Da gibt es ja ein ganz aktuelles Beispiel, also das mich selber auch wieder, muss ich sagen, in seiner fast Dreistigkeit frappiert hat. Der derzeitige Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Mittelbau Dora ist bei Nordhausen, also Thüringen, und Buchenwald ist bei Weimar, Thüringen, hat zur Wahl, unterstützt von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Kampakt, 350.000 Briefsendungen an Thüringer Wähler verschicken lassen und darin vor Höcke gewarnt und eben gesagt, dass hier im Grunde das Gedenken an diese beiden, also an die Lager Buchenwald und Mittelbau Dora unmittelbar in Gefahr sei, wenn jemand wie Höcke Regierungsmacht bekäme oder Regierungsbeteiligung in die Hand bekäme. Und das ist so eine aus der Luft gegriffene Instrumentalisierung von Geschichtspolitik mit einem quasi staatlichen Anspruch, den er da hat, ja, dass das eigentlich so ein Paradebeispiel für das ist, was ich gerade erklärt habe. Also der Eingriff in aktuelle politische Entscheidungen, in aktuelle politische Vorgänge qua selbst zugeschriebener moralischer Überlegenheit, die aus einem tabu bewährten Geschichtsverständnis herauskommt. Und kurz, weil Sie Corona ansprachen, was mich frappiert hat während der Corona-Jahre, da sind Sie ja Experte auf dem Gebiet, ich bin nur leidender Vater gewesen, ja, also meine Kinder haben mir unsäglich leid getan in dieser Zeit, dass die den Leuten nicht aufgefallen ist, wie sie strukturell totalitär zu argumentieren beginnen. Also über diese Zwangsmaßnahmen, über die Gedankenspiele der Internierung von Nichtgeimpften, der Ausgangssperre, so quasi fast so dieses kauft nicht bei, ja, ja. Und so weiter, ja. Und so fort. Also dass das strukturell irgendwie unter diesem zivilgesellschaftlichen Lack sofort da war, fast so eine Art Ausgrenzungs- und Kriminalisierungslust bei den Leuten. Mhm. Also die sich fast überschlagen haben, ja, und übertroffen haben gegenseitig. Und, ja. Mhm. Also dass der anonyme Anruf kommt. Mhm. Vor dieser Türe parken heute zu viele Autos, mhm, da ist irgendwas im Busche. Mhm. Ja, wer sind Sie, wo sind? Nein, kann ich nicht sagen, aber gucken Sie mal nach. Ja. Ne? Da ist eine Party, mhm, und, Klammer auf, zu der ich nicht eingeladen, ja, bin, Klammer,
ja,
zu.
Ja. Ja, das ist ja, glaube, mhm, ich, die moralische Rechtfertigung auch, dass man sagt, nur nicht rechts, aber alles andere an Totalitarismus ist erlaubt. Ja, ob das jetzt ein Totalitarismus ist, der aus Davos befohlen wird, dass wir immer mehr digitale Identität benötigen und nicht mehr den öffentlichen Raum betreten können, wenn wir kein Handy haben, oder ob das eben ist im Sinne von einer Gesundheitsdiktatur oder im Kampf gegen rechts, ist ja auch eine Form von Totalitarismus. Ich glaube, das ist ja eine Entwicklung, vor der wir ja warnen müssen, die wir erleben. Das, man wird auch zum Freiwild als sogenannte Rechtsextreme.
Ja, ja. Also dieser antitotalitäre Konsens, der in der frühen BRD noch Konsens war, der ist mittlerweile aufgehoben. Es geht also nur noch um den Anti-Rechts-Konsens. Der antitotalitäre Konsens hat ja noch das Totalitäre von links mit einbezogen und zu Recht auch die Frage gestellt, ob der nationale Sozialismus nicht eben auch zum Teil eine sozialistische, also linke, auf Masse und den neuen Menschen und die Umformung und so weiter angelegte Ideologie sei. Das Ganze hat sich gelöst. Sie können ja heute immer noch sagen, Sie waren früher mal bekennender Maoist oder bekennender sonst was und gehören jetzt eben zur kulturellen Schikaria. Ich meine, die Leute sind jetzt alt mittlerweile. Aber Sie sehen das ja auch am Umgang mit der Hammerbande um Lina E. oder so, bei der man jedes Argument, warum sie vielleicht nach edlen Gründen Leuten die Sprunggelenke zertrümmert hat, rausgekramt wird, während auf unserer Seite im Grunde ein falsches Wort, ein harter Kommentar, mhm, oder mal ein hämisches Lachen auf Twitter ausreicht, zur Illustration der Gewaltbereitschaft, die wir, mhm, anscheinend alle haben. Mhm. Ja, so. Also hier muss ich aber sagen, hat es Fortschritte gegeben. Ne? Also das, was wir am Anfang besprachen, diese Keulen verlieren ihre Wirkkraft, also zumindest in Teilen ihre Wirkkraft. Der Gegner ist fast in so einer Art Schnappatmungsmodus unterwegs, um noch irgendetwas von dem klein zu kriegen und zu verhindern, was sich doch gerade mächtig Bahn bricht, mhm, nämlich diese Freiheit der Entscheidung, die Freiheit des Bekenntnisses, die Freiheit, sich auch als Deutscher wohlzufühlen, also gute Laune dabei, mhm, zu haben, dass, mhm, man in so einem wunderbaren Land lebt. Das habe ich in Thüringen das erste Mal so richtig durchbrechen sehen. Also dass junge Leute, ja, ganz begeistert die AfD wählen, eben nicht depressiv, Widerstand und wir müssen und so, sondern nein, große Lust am eigenen. Mhm. Ja, und das sind schon gute Zeichen.
Ich denke, dieses Überziehen, wie Sie das anfangs beschrieben haben, hat zu einer Gegenreaktion geführt. Das ist auch bezeichnet und gut, dass es die Jugend erreicht, denn die Jugend hat ja immer das Bedürfnis, sich abzugrenzen an die vorherige Generation, und offenbar haben das viele junge Menschen jetzt schon als zu verbissen und wahrgenommen, was seitens des Systems läuft. Und weil Sie gesagt haben, die Lust am eigenen, das wird ja heute schon pauschal kriminalisiert, dass das ja schon Teil einer rechtsextremen Ideologie ist. Bekenntnis zum eigenen Volksbegriff oder zu einem biologischen Volksbegriff, wie der Verfassungsschutz in Deutschland schwafelt. Ich kann das als Österreicher ja sagen. Das ist ja eine antideutsche Gesinnung, die dort zum Ausdruck kommt, in deren Antifaschismus, was ja überhaupt nichts mit dem historischen Antifaschismus zu tun hat, weil wir wollen diesen Themenschwerpunkt ja bei Auf 1 intensiv bearbeiten in den nächsten Wochen, und da habe ich mir zum Beispiel angesehen die Rede, die der SPD-Abgeordnete Otto Wels 1933 im Reichstag, seine letzte Rede dort, gehalten hat, und die strotzt ja nur so von Begriffen, die man heute gar nicht mehr sagen darf, ohne ein Rechtsextremer zu sein. Ehre, Treue in einem Absatz drinnen, oder Er hat beispielsweise, ich darf das kurz vorlesen, dass er sich persönlich sagt oder die Bemerkung gestatten muss, dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz im Februar 1919 der Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. Also der Revisionismus zum Ersten Weltkrieg war ja damals durch alle Parteien vertreten, weil kein Deutscher allein schuld sein wollte am Weltunglück des Ersten Weltkriegs. Heute wäre das, ich habe jetzt extra nochmal nachgesehen vor der Sendung, Verfassungsschutz schreibt, wer die Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg leugnet, ist ein Rechtsextremist. Das passt ja alles historisch überhaupt nicht mehr zusammen.
Ja, die hinken da ja auch der Geschichtsschreibung weit hinterher. Also wenn jetzt, sagen wir mal, bei diesem Jahrhundertjubiläum 2014 irgendwas geschehen ist in der Geschichtsschreibung, dann ist es ja über Christopher Clark und andere eben tatsächlich die Revision dieses Bild, das sowieso nie hart verankert war in der Historikerzunft. Also da ist auch Geschichtspolitik betrieben worden. Das sind Schulen, das sind Zitiernetzwerke, die sich da so eine Art Erklärungsmonopol gegenseitig zugeschanzt haben, am Ende dann abgesichert durch 20 Lehrstühle und 25 Promotionsstipendien oder irgendwas. Aber im Grunde ist dieser Mächtekampf, der zum Ersten Weltkrieg geführt hat, fast eine Binsenweisheit in der Geschichtsschreibung. Und das ist eben 2014 nochmal gründlich aufgebrochen worden. Und daran sehen Sie ja auch, was es bedeutet, wenn historische Epochen und historische Ereignisse politisiert und politisch instrumentalisiert und aus unserer Sicht eben sehr oft missbraucht werden. Die Politik reduziert das Komplexe auf die Parole. Und wenn die Parole eben die von der alleinigen Kriegsschuld ist, dann ist es eine Parole, mit der gewirtschaftet werden kann, mit der gearbeitet werden kann. Ja? Und ich weiß nicht, da wird auch die differenzierte Geschichtsschreibung nichts dran ändern können. Daran können nur Änderungen von Machtverhältnissen etwas ändern. Also hier geht es auch bei der Geschichtspolitik, geht es um die Macht, eine Gegenerzählung breit ins Volk tragen zu können, meinethalb auch über einen vielleicht wieder pluraler aufgestellten öffentlichen Rundfunk, wenn er nicht eben ganz abgeschafft wird, was ja eine der Forderungen zumindest von Landesverbänden der AfD und so weiter ist. Aber das ist vielleicht auch eine Sache, die wir begreifen müssen. Es gibt schon so etwas wie Realität. Das gibt's auch in der Geschichtsschreibung. Geschichtsschreibung, die sehr nahe an dem dran ist, was wirklich war. Also die einfach so differenziert und ambivalent erzählt, dass klar wird, warum es damals unübersichtlich war, was heute durch grobe Schnitte sichtbar oder offensichtlich gemacht werden kann. Mhm. Aber die Realität, und das gilt auch für aktuelle Realität, und das ist ein großes konservatives oder rechtes Missverständnis. Die Realität setzt sich nicht von alleine durch. Die setzt sich durch, wenn sie persönlich betroffen sind, weil sie sich plötzlich anders bewegen müssen. Aber der weltanschauliche ideologische Überbau, der durch subtile Propaganda ins Volk gebracht werden kann, ist schon extrem wirkmächtig gegenüber der Realität. Mhm. Das heißt also, die Realität, und das bedeutet auch die differenzierte Geschichtsschreibung, die einordnende Geschichtsschreibung braucht selbst eine starke Macht. Propaganda, also eine starke Erzählmacht. Mhm. Und das ist ja ihre Rolle. Also das habe ich vor einem halben Jahr in Vorträgen auch immer wieder betont, dass im Grunde der Aufbau alternativer Medien in seiner Wichtigkeit überhaupt nicht überschätzt werden kann, weil erst das dazu führt, dass Leute sich tatsächlich alternativ informieren können und nicht darauf angewiesen sind, zwischen den Zeilen im Lügengebäude der anderen Medien irgendwie rauszuhören, dass hier was nicht stimmt. Es muss schon jemand sagen, dass es nicht stimmt. Ja, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, auch auf dem Feld der Geschichtspolitik.
Ich denke, dass diese Geschichtspolitik zu dem Zeitpunkt aufbricht, wie Sie sagen, wenn ein gewisses Angebot gegeben wird. Sie haben Christopher Clark angesprochen, ja. Der Mann war bekannt aus dem Fernsehen. Der Mann hatte einen Verlag gefunden, der ihm auch dieses Buch, Die Schlafwandler, herausgebracht hat, genau. Was dann große Reichweite bekam. Das hat etwas gemacht, zumindest im deutschsprachigen Raum vielleicht ein bisschen weniger, wie Sie sagen. Das hat ja jetzt sich in 10 Jahren nicht durchgesprochen zum Verfassungsschutz. Aber ich glaube, dass dieses immer wiederkehrende Angebot, da gibt's auch andere Meinungen, da gibt's auch andere Ansichten. Und wenn ihr belogen wurdet bei Corona, dann habt ihr verstanden, dass ihr bei der Massenmigration belogen werdet, und dann müsst ihr auch verstehen, dass ihr in der Geschichte belogen wurdet. Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, heißt ein Sprichwort, das wir sicher alle unseren Kindern beigebracht haben. Und da tut sich so viel. Und deswegen, glaube ich, ist hier ein großes Bewusstsein und ein großes Interesse vorhanden. Und wenn Sie mit Ihren Büchern auf diesem Feld tätig sind, dann denke ich, werden Sie das ja auch jetzt schon und in Zukunft merken, dass die Nachfrage ja größer wird, weil früher gab es bei der geschichtlichen Literatur noch die Erlebnisgeneration, die ehemaligen Soldaten, die noch gerne lesen wollten, Literatur, wo nicht nur sie alleine schuld waren an allem. Und jetzt gibt es die nächste Generation, die erfahren möchte, wie es wirklich war.
Also das merken wir schon. Also wir haben einen sehr, sehr wichtigen Autor, der sogar ein Buch über die notwendige Arbeitsweise der Geschichtswissenschaft geschrieben hat. Das ist der Dr. Stefan Scheil, der seinen allerersten kleinen Essay bei uns veröffentlicht hat unter dem Titel Revisionismus und Demokratie. Also wo er eben beschreibt, dass die Revision, das immer wieder in Frage stellen von Geschichtserzählungen, das Grundhandwerkszeug oder der Grundansatz und auch die Grundaufgabe des Historikers ist. Also dass er sagt, wir haben hier nichts in Stein gemeißelt, sondern es sind jetzt hier neue Quellen geöffnet worden oder da hat jemand was entdeckt, was bisher noch nicht klar war, und wir müssen die Geschichte anders erzählen oder nochmal in Nuancen anders erzählen oder ergänzen. Und er hat extrem gut verkaufte, erfolgreiche Essays geschrieben über 1939, also die Auseinandersetzung dann im Krieg mit Polen, über den Präventivkrieg Barbarossa, also den Präventivkrieg im Osten, aber auch über den Wettlauf zwischen England und Deutschland, wer das Eisenerz und Öl in Norwegen und das schwere Wasser in Norwegen bekommt, oder eben im Balkanfeldzug, warum das eben ein sehr geschickter Ablenkungsfeldzug war, der die deutsche Wehrmacht doch schwer beschäftigt hat, bevor es dann nach Russland ging und so weiter. Das wird von jungen Lesern gekauft und studiert, wobei wir immer den Zusatz machen, auch das nicht nur alleine lesen, sondern auch mal eine andere Meinung hören. Aber es ist mehr als nur eine Ergänzung dessen, was du in der Schule gehört hast. Mhm. Ja, es ist vielleicht sogar sowas wie eine Revolution im Kopf, so etwas mal auf eine andere Art erzählen zu bekommen.
Ja. Also ich kannst du bei mir sagen, das liegt ja doch jetzt auch schon eine Zeit lang zurück, dass gerade das Beschäftigen mit der anderen Literatur dazu geführt hat, die Thesen, die man dann in der Schule teilweise sehr flach vorgetragen bekommt, genauer zu hinterfragen. Mhm. Und das, denke ich, löst durchaus eine Revolution aus, wenn man versteht, dass teilweise Dinge komplett anders erzählt werden, also gegenüberliegend. Und diese ganze, das führt ja alles vielleicht wieder zurück zu dem Begriff Schuldkult, dass sich ja die Deutschen sehr gerne in der Schuld gesuhlt haben, sehr lange, aber man spürt, dass das auch zu Ende geht, ja, weil sonst könnten die Leute ja nicht eine Partei wählen, von der gesagt wird, dass sie genau das nicht wollen. Ich glaube, die Leute wollen wieder Patriotismus und sie wollen nicht, dass aller Patriotismus gleichzeitig Nazi ist. Und das ist ja der Schuldkult, der den Zweck hat, das zu glauben, oder?
Also auf jeden Fall, das ist ja kein ganz einfacher Vorgang, der da ablief, ja. Die, wissen, wenn deutsche Politiker sagen, dass der Gründungsmythos Deutschlands eben Auschwitz sei. Ja, also dass wir im Grunde so eine Art Negativgründung sind. Also wir sind sozusagen gegen den Nationalsozialismus gegründet. Ja, dann ist es ja wie eine Fixierung auf etwas. Also auch das die negative Fixierung ist ja eine. Mhm. Das heißt also, man räumt einer vergangenen Epoche so eine Art Übermacht über die eigene Identität ein, die sich daraus auch gar nicht richtig befreien kann. Also sie sind sozusagen im permanenten Widerstand gegründet gegen etwas, was vorbei ist. Mhm. Und da gibt's ja tolle Buchtitel, ne? Also wie oft wird Hitler noch besiegt, oder das berühmte Bonmot, dass der Widerstand gegen Hitler umso stärker wird, je länger dieser Mann tot ist. Ja. Mhm. Aber das ist ja schon auch der Geist, den diese ganze Art, Geschichte zu erzählen oder moralisch zu werden, eben atmet. Und jetzt haben sie eben mittlerweile den Punkt erreicht, in dem Leute schon erkennen, dass der Widerstand gegen die Auflösung Deutschlands und die Überfremdung, also den Heimatverlust, die Identitätsstörung, dadurch verhindert wird, dass man sich nicht selbst behaupten darf. Mhm. Und das ist ein Punkt, an dem die Frage nach der Geschichte gestellt wird. Warum eigentlich nicht? Ja, warum soll uns eine Epoche, die 80 Jahre zurückliegt oder 90 Jahre zurückliegt, daran hindern, uns heute selbst in unserem So-Sein, in unserer Heimatverbundenheit, in dem Bereich, in dem wir uns nicht erklären müssen, weil wir Deutsche in Deutschland sind. Warum soll uns eine solche Epoche daran hindern? Und das ist eine Frage, die, glaube ich, nicht explizit gestellt wird, sondern die so als Unmut im Innern lauter wird. Mhm. Ja? Also eine Vergangenheit, die nicht vergehen will, hieß es ja. Nolte, der ja auch einer unserer Autoren war, ist verstorben, ist eine Vergangenheit, die nicht vergehen soll aus Sicht der Gegner. Ja. Aber im Innern wissen sehr viele Leute, dass es eine Vergangenheit ist, die vergehen muss, damit wir wieder selbstbewusst Politik treiben und unser eigenes zur Blüte bringen, vielleicht auch zunächst einmal schützen können gegen das, was von außen kommt.
Ich denke, das ist auch die wichtigste Essenz aus dem heute Gesagten, dass man nach vorne schauen muss. Denn natürlich, das Interesse an der Vergangenheit, das Aufarbeiten, die andere Sichtweise, all das ist wichtig. Aber die Fixierung, wie es ja teilweise über weite Strecken auch im rechten Lager durchaus der Fall war, dass man sich dann auf die 12 Jahre konzentriert hat oder bestenfalls vielleicht noch auf die Vertreibungsjahre. Diese Fixierung bringt ja auch niemanden weiter. Man muss ja nach vorne schauen und man muss eben, Sie haben hier ein Buch liegen, Nationalmasochismus, man muss diesen Selbsthass ablegen und sagen, egal was war, wir machen jetzt einen Strich drunter und wir schauen nach vorne und wir wollen natürlich weiter Deutsche in Deutschland bleiben. Wir wollen Europäer, weiße Europäer, man muss das auch mal sagen können, wir wollen weiße Europäer in Europa bleiben und da kann uns die Geschichte nicht daran hindern, egal was mal war.
Schauen Sie, das ist, ich halte das ja sogar fast für eine Gefahr, ganz hart zu sagen, wir machen einen Strich drunter. Weil Strich drunter ja bedeutet, so zu tun, als gäbe es keine Vergangenheit. Mhm. Ich bin ja eher der Meinung, dass wir die ganze Größe und auch Schwere der Vergangenheit mit uns tragen müssen, weil das unsere Bewegungsart ist. Mhm. Also wir haben einfach 1500 Jahre auf dem Buckel, jetzt mal ganz grob, ja, wenn man mit der Völkerwanderung irgendwo ansetzt oder so. Und das ist einfach eine andere Bewegungsart, als wenn Sie das nicht auf dem Buckel haben. Also es geht darum, die Geschichte zu verwinden, und das bedeutet mit diesem schönen Goethe-Wort, sie sich anzuverwandeln. Also das heißt, zu begreifen, dass das alles mal möglich war. Also auch schlimme Dinge.
Aber auch gute Dinge.
aber vor allem eben auch gute Dinge. Und jeder Individualpsychologe würde Ihnen sofort sagen, dass das vergessen können, also das heißt, eher an die schöneren Dinge denken und weniger an die schlechten, zu einem gesunden Ego dazugehört und zu einer gesunden Weiterentwicklung. Und dasselbe gilt eben auch für Kollektive. Das heißt nicht, dass man sich überhaupt nicht mehr an irgendwas erinnert. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein Volk, das sowas wie das Dritte Reich mal miterlebt hat und mitgetragen hat und so weiter, natürlich auf eine andere Art weitermacht. Das ist schon ein Einschlag sozusagen. Ja. Aber auf keinen Fall würde ich das auch nur eine Sekunde lang unterschreiben, dass es aufgrund einer solchen Epoche, die ja so wie in der Tradition dieses totalitären Zeitalters auch lag, sein Daseinsrecht verwirkt hätte. Ja. Ja. Und das ist so, würde ich mal sagen, so eine Binse, auf die man sich einigen sollte. Ja. Ja. Also es geht anders weiter, aber sicher hat dieses Volk nicht sein Selbstbehauptungsrecht verwirkt.
Das war ja beispielsweise eben nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem ich vorhin auf Otto Wels gekommen bin, war ja das der Konsens, dass man den Krieg verloren hat und dass man jetzt trotzdem weitermachen möchte. Und da gibt's Anschauungen von ganz links bis ganz rechts und die haben sich auf der Straße die Schädel eingeschlagen, aber die waren klar, es soll Deutschland geben und Deutschland soll weiterleben. Und das müsste ja auch ein Konsens sein, wenn man von deutscher Politik spricht.
Ja, aber jetzt mache ich hier weiter. Einer, also ein Weggefährte, Dr. Erik Lehnert, ich glaube, der war auch schon mal in einer Sendung bei Ihnen, hat eine ganz wichtige Arbeit verfasst, die unser damaliges Institut für Staatspolitik herausgegeben hatte. Das war eine Studie über den Schuldstolz. Mhm. Und das ist jetzt eine Sache, die ja noch einen Schritt weiter geht als dieser dieses Gehemmtsein eigentlich durch eine historische Schulderzählung und so weiter, so eine Tätervolkbehauptung. Der Schuldstolz ist ja sozusagen der Versuch, Oberwasser zu bekommen, dadurch, dass man ein Schuldbekenntnis ablegt, das wieder weltmeisterlich ist. Ja? Also sozusagen der Schuldigste der Schuldigen, dadurch moralisch auf einer Höhe, auf einem Gipfelpunkt ankommen, der bisher unerreicht ist. Also weder die Amerikaner fühlen sich so schuldig über den Tod vieler Indianer und die Russen fühlen sich auch nicht so schuldig über den Tod in der ausgehungerten Ukraine oder in den Gulags und so weiter. Also wir sind hier sozusagen schon wieder auf Mount Everest der Moral angelangt. Und daraus leitet dieses seltsame deutsche Gemüt schon wieder sowas wie eine Oberlehrermentalität anderen gegenüber ab. Also das heißt, wir machen wieder keine Politik, die berechenbar ist, die normal ist, die aus der Verantwortung für etwas kommt. Also um mal dieses berühmte Gegensatzpaar Verantwortungsethik und Gesinnungsethik zu nehmen. Man hat ja immer beides, aber wir sind schon wieder weltmeisterlich im Gesinnungsanspruch anderen gegenüber und sagen, schaut mal an, wie wir das gemacht haben und ihr solltet auch an die Arbeit gehen, euch selbst abzuschaffen, weil eure Geschichte mindestens 10 Anknüpfungspunkte dafür gibt, dass auch ihr als Nation ein Konstrukt seid, schuldig geworden seid und euch, wie wir, aufzulösen habt in einer Menschheit, die so als Gesamtheit irgendwie dieses Nationale überflüssig macht. Mhm. Ja. Und das ist also noch eine Steigerungsform. Und der Witz ist, dass die Leute sich damit so richtig gut fühlen, mit diesem Schuldsturz. Ja.
Das merkt man auch bei den entsprechenden Fernsehauftritten, das ist ja schon, ja, das hat ja was Rituelles auch, wie hier diese, wie das immer zelebriert wird mit den immer gleichen Inhalten. Es hat ja keinen Neuigkeitswert mehr im Wesentlichen. Und es dient den sich selbst Auserwählten, diesen Schuldstolz zu tragen, dient es natürlich dazu, wieder die Besten, die Oberlehrerhaften, wie Sie gesagt haben, zu sein. Und den anderen soll es dazu dienen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, aus der Reihe zu tanzen. Mhm, und das ist ja dann wieder der Nationalmasochismus.
Mhm, genau. Also Martin Lichtmeß, der ja auch in Wien lebt, Österreicher ist, dieses Buch ja mit herausgegeben hat, hat auch ein sehr, sehr gutes, also das heißt Nationalmasochismus, dieses Buch. Mhm. Da haben wir nur noch wenige Exemplare, das ist ein paar Jahre alt, sehr gut verkauft. Und er hat ein sehr, sehr starkes Vorwort geschrieben, wo er auch nochmal beschreibt, dass sich dieser Holocaust-Gedenkkult auch so wie als fast weltreligiöses Phänomen verselbstständigt hat. Also dass es auch Holocaust-Mahnmale oder Memorials gibt in Ländern, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die einfach nur sowas wie einen schwarzen Fixpunkt irgendwie markiert haben, ja, und sagen, das ist jetzt also hier sozusagen die Blaupause für alles andere, ja, und die daraus eben etwas ableiten, also meinethalb für die eigene Selbstbehauptung oder für die eigene Infragestellung, ja, und das ist schon, weil wir das vorher hatten, dieses Tabubewährte, das trägt schon religiöse Züge. Also der Taburaum, haben Sie vielleicht sogar gemerkt, dass ich in manchem Sprechen jetzt über den Holocaust oder über die Vergleichbarkeit oder Unvergleichbarkeit, die Singularität, das richtige Gedenken, im Grunde rumeiere, weil ich nicht weiß, wann ich sozusagen einen Schritt zu viel in so eine Art Altarraum oder Taburaum gemacht habe, in dem ich mich, wenn überhaupt, sehr, sehr vorsichtig bewegen muss. Und damit meine ich überhaupt nicht die Infragestellung von Verbrechen, sondern die Frage der richtigen Rede darüber. Mhm. Ja, das ist wie in Formeln gepresst. Das ist fast liturgisch. Mhm. Ja, und ich bin jetzt jemand, der sagt, das ist falsch. Das ist keine Religion. Das ist ein geschichtlicher Vorgang. Das ist ein historisches Ereignis. Das haben wir uns, damit haben wir zurechtzukommen. Aber wir haben als Volk dafür auch bezahlt. Und zwar so richtig. Mit Verlusten an Mensch, Gebiet, ja, und tatsächlich sowas wie moralischem Kredit. Ja. So.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Und jetzt im Jahr 2024, vielleicht, dass wir das als abschließenden Themenkomplex noch ansprechen, ist es eben ja so, dass sich viele Leute über all das, was wir heute gesprochen haben, nur am Rande oder überhaupt nie Gedanken gemacht haben, sondern nur instinktiv fühlen, dass sie keine Nazis, keine Rechtsextremen sind, aber sie wollen diese Politversager weghaben. Sie wollen wieder Politik für ihr Deutschland haben, für ihr Thüringen, für ihr Sachsen, für ihr Brandenburg. Sie wollen wieder, dass Politik für das eigene Volk gemacht wird. Und sie wollen sich das alles nicht zuschreiben lassen. Was wäre denn Ihr Ratschlag für jemanden, der dieses Interview sieht und sich bislang noch nie damit beschäftigt hat? Soll man diese Energie, die einem entgegengebracht wird, wenn man als Rechtsextremist bezeichnet wird, wir beide werden das ja schon sehr lange, wie gehen Sie damit um? Lassen Sie das ins Leere laufen und sagen Sie, das geht mich jetzt eigentlich nichts an, weil ich weiß, wie die Begriffe zustande gekommen sind. Oder soll man da dagegen arbeiten? Was ist aus Ihrer Sicht der richtige Umgang?
Also der richtige Umgang, der ist lageabhängig. Also es gibt Leute, die werden dickhäutig. Mhm. Das kann ich von mir nicht sagen. Mhm. Ich werde eher dünnhäutig. Mhm. Weil es einfach, also fast selber einen religiösen Begriff verwenden, himmelschreiend ungerecht ist, mhm. ja, uns vorzuwerfen, was man uns vorwirft. Mhm. Aber es ist trotzdem lageabhängiger Umgang. Als Verleger in der täglichen Arbeit am Schreibtisch, also wir gehen ja schön ins Geschirr jeden Tag, so unsere 8 bis 10 Stunden, da muss ich es an mir abtropfen lassen, weil es mich ja hindern würde, daran zu lektorieren, mhm. zu gestalten, mit Autoren zu sprechen, Ideen zu entwickeln, überhaupt im kompletten Verlag eine Gestalt zu geben. Ja. So, es lässt mich in bestimmte Diskussionen oder andersrum, das sind keine Diskussionen, sondern Verhörrunden gar nicht reingehen. Also weil ich weiß, dass es am Ende immer um moralische Gewichtung geht. Und das ist einer der Gründe, warum wir im Grunde seit 4, 5 Jahren keinen einzigen deutschen Journalisten mehr bei uns in die Veranstaltung oder auf den Hof lassen. Weil man es satt hat. Also weil man auch gemerkt hat, dass der Dialog am Ende beim Totschlagargument landet, wenn der andere merkt, dass er eigentlich wenig in der Hand hat gegen diese starken Argumente, die wir auf vielen Politikfeldern oder meinethalb auch weltanschaulichen oder Zivilfeldern und so weiter haben. So, und das Dritte ist, wir haben den juristischen Kampf dagegen auch aufgegeben, weil das im Grunde Kreisverbände sind. Also der Verfassungsschutz stuft ein, das Gericht übernimmt diese Einstufung und urteilt deswegen über eine aus unserer Sicht himmelschreiende Ungerechtigkeit im Sinne dieser Einstufung. Ja, und das sind dann so Zirkelschlüsse, aus denen sie auch juristisch nicht mehr rauskommen. Ja, dass es da ab und an mal ein Gericht gibt, das vorläufig irgendetwas aufschiebt oder verwirft oder so, ändert nichts an der Tatsache, dass wir allesamt gegen unsere Einstufungen mit Klagen erfolgreich waren auf der ersten Instanz, und dann haben wir uns das Geld für die zweite, dritte, vierte Instanz irgendwann gespart. Mhm. Ja, so. Wie gehen Sie damit um? Also wir vielleicht noch ein Satz, was mir so große Freude fast macht oder natürlich auch eine ungeheure Energie gibt, ja, das ist, dass wir aufgrund dieser Einstufung kaum Autoren oder gute Leser oder auch Unterstützer der Arbeit verloren haben, sondern dass eher Leute sagen, die Diskrepanz zwischen dem Anspruch dieser Demokratie und ihrer realpolitischen Bekämpfung der Alternative, also auch weitesten Sinne uns als Alternative, Verleger und so weiter, Medienmacher, ist so himmelschreiend, dass, schon wieder himmelschreiend, ne? Also ist so groß, dass ich schon sehr genau weiß, dass ich bei euch auf der richtigen Seite bin. Ja, jetzt wird's absurd, so. Ja, und das gibt's aber auch bei ganz einfachen Leuten in der Nachbarschaft in der Region, dass man beim Einkaufen auf die Schulter geklopft bekommt und sagt, einfach weitermachen. Alles in Ordnung. So, ne? Und das ist eine wunderbare Erfahrung.
Ja. Ich denke auch, zu dem Zeitpunkt, wo offenbar das Regime beschlossen hat vor einigen Jahren, dass man jeden, dass die Politik der Regierung oder die Arbeit der Justiz oder die Ergebnisse der Medien kritisiert, zum Rechtsextremen macht. Ab dem Zeitpunkt haben sie verloren, sie haben es nur noch nicht gewusst. Und das ist jetzt der Abwehrkampf, das ist wie wenn ein Ertrinkender um sich schlägt, dann kann er schon noch sehr brutal werden und auch nochmal jemand bewusstlos schlagen, aber auf Dauer wird er nicht durchhalten, und das, denke ich, in der Phase sind wir jetzt. Die können noch ganz viel kaputt machen in ihrem Wahn, und das System ist noch sehr mächtig und kräftig, aber sie haben zu viele Menschen sich dauerhaft zum Feind gemacht, indem dass sie diese Begriffe ausgepackt haben. Und die Leute haben das immer mehr erkannt. Bei uns war es so, dass wir dadurch ja wirklich Bekanntheit bekommen haben, auch über einen klassischen Kreis hinaus. Als wir dann über 200.000 Abonnenten auf Telegram hatten, dann gab es schon so die ersten Kritiker bei Antifa-Seiten, die gesagt haben, sollten wir wirklich immer über die berichten, weil wir pushen die ja noch weiter nach oben. dass es real schwere Auswirkungen hat, beispielsweise bei Banken oder Ähnlichem, wo wir einfach liquidiert werden und dann keine Konten mehr dort haben dürfen, weil die sich auf diese Einordnungen, wie Sie gesagt haben, von Verfassungsschutz und Co. beziehen. Das ist sehr unangenehm. Aber ich glaube, die Menschen, die Zuschauer, die wir wirklich erreichen wollen, das andere sind ja nur Vehikel, die haben das durchschaut und die wollen wir jetzt ja auch dann noch im September um Mithilfe bitten, dass wir gemeinsam mit einer neuen Broschüre, die wir auflegen lassen, die wird sehr provokant wie immer einen Titel tragen. Diesmal heißt es, sie sagen die Nazis und sie meinen dich. Also das soll die Leute anspringen und auf 20 Seiten den Leuten erklären, ja, wir wollen die Leute motivieren, dass sie rausgehen und das mit uns verteilen. Das wird natürlich auch eine Hürde, das zu tun. Aber wir glauben, dass die Zeit jetzt reif ist bei 30% Rechtswählern aktuell, dass die Leute durchaus sich damit beschäftigen dürfen, dass das eine große Propagandashow ist. Und dann, glaube ich, wird das bröckeln. Und Sie sind ja ganz nahe dran, Sachsen-Anhalt, mit Grenze zu Thüringen und Sachsen, dort, glaube ich, werden wir jetzt erleben in den nächsten Monaten und Jahren, wie die AfD keineswegs unter diesem Druck zerbrechen wird, sondern die wird erst richtig brillieren dort vermutlich. Und dann, damit bricht ja was auf, nächstes Jahr Bundestagswahlen. Also ich glaube, dass das alles auf einem guten Weg ist, aber man darf es nicht unterschätzen, was die jetzt noch ins Feld führen werden. Was sind vielleicht noch in die Zukunft gerichtet? Ihre nächsten konkreten Schritte, dass wir das als abschließende Frage machen. Was planen Sie? Es bricht ja hier auch für Sie ein Markt auf, dass sich Leute eben mehr für tiefgründige Literatur von rechts interessieren.
Ja, das ist sogar gar nicht so stark. Also wir sagen immer, dass der Durchschnitts-AfD-Wähler, aber auch das Durchschnitts-AfD-Mitglied nicht der starke Leser ist. Also das hat auch ganz einfach den Grund, dass konservativ oder rechts zu sein sich gar nicht so groß erklären muss. Also es ist ja eben dieses
nicht zu verkopft,
dieses fraglos, ja. Dieses fraglos Vorhandene. Es ist einfach das schon Gegebene. Ja, also wir sind eben Deutsche, wir sind eben hier zu Hause, wir sind eben müssen dort und dort fleißig sein und unsere Mentalität ist eben die Dinge gründlich zu Ende zu bringen und so weiter und so fort. Und das ist alles, das muss man alles gar nicht groß erklären. Erklärungsnot hat ja immer nur derjenige, der Dinge so ändern will, wie sie eigentlich nicht normal sind. Mhm. Ja? Deswegen gibt's ja auch immer 2 Meter linke Literatur für ein Windrad und ein Flugblatt von rechts, das sagt, wisst ihr eigentlich, was er tut. Ja? So, war zugespitzt. Also das heißt, wir sind jetzt als Verlag gar nicht so irgendwie aus dem Leim gegangen, dadurch, dass es die AfD gibt. Es gibt einfach eine extrem stabile Lesergruppe, die organisch wächst. Was bei uns sehr schön ist, ist, dass junge Leute dazukommen, abonnieren oder Bücher kaufen. Und das ernährt den Mann. Also wir sind als Verlag wirklich im grünen Bereich, mehr als im grünen Bereich, das ist alles sehr gut gelaufen. Das ist aber auch eine 25-jährige Aufbauarbeit, die wir hinter uns gebracht haben. Und wir sagen intern im Moment stark, dass wir die Politik eben den Politikern überlassen und wirklich das tun, was Politiker wiederum nicht tun. Also Bücher auch im Bereich der schönen Literatur zu machen, Romanreihen aufzulegen, die Leser dazu zu bringen, dass sie weit über den Tellerrand hinaus sich nicht nur mit Parolen oder mit fast hysterisierbaren politischen Themen beschäftigen, sondern eben sehen, dass das Deutsche, die Identität, dieses Zuhause-Sein auch in der Sprache und so weiter nur dann möglich ist, wenn man ganz breit angelegt die Größe unserer Kultur erfasst, die Vergangenheit erfasst, aber auch das Fruchtbare, das im Deutschen steckt, erfasst. Ja. Und das ist eine echte Verlegeraufgabe. Ja.
Und dafür wünsche ich Ihnen auch weiterhin alles Gute. Wenn es bis jetzt gut gelaufen ist mit dem vielen Gegenwind, dann hoffen wir, dass es in Zukunft noch besser laufen wird. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Sie Massen erreichen. Das ist so dringend notwendig, dass die Leute eine andere Meinung aufgetischt bekommen, als die, die sie jeden Tag bekamen.
Dankeschön. Wir kämpfen jeden Tag dafür. Jawohl. Und durch solche Interviews erreichen wir es hoffentlich noch besser. Ihnen auch danke, dass Sie dran geblieben sind. Schauen Sie mal vorbei beim Verlag Antaios. Wir blenden auch die Webseite ein. Ich denke, es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln, Dinge weiter zu empfehlen. Heute haben wir mal in die Geschichte geschaut. Es war, wie gesagt, nur ein Interview, Sie haben es bei den letzten Interviews schon gesehen, mir geht es immer sehr stark um dieses Rechtsextremismus-Framing, auch mit meinen anderen Interviewpartnern. Markus Krall hat ja vor ein paar Wochen hier gesagt, Habeck hat gesagt, er ist von der Realität umzingelt, die Realität muss Nazi sein. Also es kommt ja alles auf eine Zuspitzung und wir werden dazu einen weiteren Schwerpunkt bei Auf 1 setzen. Danke, dass Sie dran geblieben sind, danke, dass Sie uns unterstützen. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.